und Podcast X-Technik Automation.
Für unsere Video- und Podcast-Serie X-Technik Automation waren wir dieses Mal zu Gast bei der Firma Pilz in Wien. Im Doppelinterview mit Maximilian Traxler, Industrial Security Verantwortlicher, und Andreas Willert, Head of Industrial Security, ging es um die wachsende Bedeutung von Cybersecurity im Maschinen- und Anlagenbau. Im Mittelpunkt standen der Cyber Resilience Act, NIS 2 und die Maschinenverordnung sowie die Frage, warum Unternehmen jetzt handeln müssen. Gerade KMU stehen vor der Herausforderung, Verantwortlichkeiten zu klären. Beide Pilz-Experten machten deutlich, dass gesetzliche Vorgaben und Meldepflichten bereits laufen oder kurz bevorstehen. Entscheidend sei deshalb, jetzt mit Informationen, Risikobeurteilung und klaren Zuständigkeiten zu starten. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören.
Ja, ich freue mich, dass ich heute mit Maximilian Traxler, Industrial Security Consulting, und Andreas Willert, Head of Industrial Security, beide von Pilz Österreich, ein spannendes Gespräch führen darf über Cybersecurity und mehr.
Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Wir haben viele Themen, die wir heute zu besprechen haben. Ihr beide seid die Experten von Pilz Österreich Seite. Fangen wir gleich einmal mit Cybersecurity an. Das ist jetzt überall im Gespräch. Es gibt neue Regelwerke, es gibt zeitlichen Druck dann auch. Cybersecurity im Maschinenbau wird auch oft noch als IT-Thema gesehen, wenn man den Unterhaltungen folgt. Was meint ihr, hat die Branche so ein bisschen die Entwicklung unterschätzt? Ich sage jetzt nicht verschlafen, aber vielleicht von der Zeit her falsch eingeschätzt?
Ja, definitiv. Also vielleicht zuerst einmal bezüglich IT-Thema ist halt so eine Sache. Wir haben ja einerseits Security für Produkte. Und da ist die IT relativ draußen, weil die IT ist ja sehr vom Management geprägt. Das heißt, es gibt keinen Anfang und kein Ende so ein bisschen. Und bei Produkten ist es ja so, dass man sagt, wir sind jetzt fertig, das Produkt wird verkauft. Also das ist einmal ein Unterschied. Und natürlich so die industrielle Security ist sehr, hat teilweise andere Anforderungen als die IT. Deswegen macht es durchaus Sinn, dass man das separat behandelt. Und zu dem Verschlafen-Thema, glaube ich, kann man sagen, verschlafen würde ich nicht sagen. Es ist natürlich relativ viel Aufwand und ich glaube, in Österreich hat man eher bei Neuheiten generell eine abwartende Haltung und die wird vielleicht zum Verhängnis werden.
Mhm. Viele Unternehmen warten aber immer noch darauf, dass die Details gerade zum Cyber Resilience Act oder zur NIS 2 dann auch endgültig feststehen. Wie siehst du das, Andreas? Also wie ist da so ein bisschen aus deiner Sicht Der Aspekt, also haben die Maschinen- und Anlagenbauer eben noch die Zeit, um abzuwarten, dass es wirklich in trockenen Tüchern ist, beziehungsweise was steht schon fest? Wie ist deine Sicht, deine Erfahrung?
Die Zeit für die Umsetzung der Maßnahmen wird in den allermeisten Fällen in der Maschinen- und Anlagenindustrie nicht ausreichen, weil die Maßnahmen organisatorisch und technisch durchaus umfassend sind. Ja, es kommt, also die 20.01.2027 ist dann alleinig noch die Maschinenverordnung anwendbar und die Meldepflichten auf Cyber Resilience Act starten jetzt schon dieses Jahr im September, dann ist der Cyber Resilience Act nächstes Jahr, also 2027 im Dezember, vollkommen anzuwenden. Das stimmt und bis dahin, die Normenwelt arbeitet unter Hochdruck dran, die harmonisierten Normen zeitgerecht rauszubringen, gegebenenfalls dann auch erst nachwirksam werden oder vollem Einsatz dieser legislativen Breitseite. Und da kann ich einerseits diese abwartende Haltung nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist das sehr, sehr riskant, weil solche Maßnahmen, zum Beispiel Cyber Resilience Act, gerade gestern von der EN50742-Schulung über, also das Protection Against Corruption für die Maschinenverordnung, das ist eigentlich Security for Safety. Und wenn man da den Approach B nimmt, und das ist ein Approach, der sich an der IEC 62443 orientiert und 62443 Teil 4-1 für Secure Product Development. Schon allein dieser kleine Teil, und das ist nur ein kleiner Aspekt von der Auswirkung dieser gesamten legislativen Breitseite, ist eine immense Umstellung bei der Produktentwicklung. Und das ist auch ein Punkt, dass der Cyber Resilience Act oftmals mit Komponentenherstellern in Verbindung gebracht wird, oder mit Komponenten. Dem ist bei weitem nicht so, auch Maschinen fallen als Produkte in die Default-Kategorie.
Aber ist da vielleicht auch so ein bisschen Überforderung im Spiel? Also wie siehst du das vielleicht, Maximilian? das hört sich natürlich alles sehr, sehr technisch auch an. Natürlich sind Experten in den Unternehmen vor Ort, aber man darf ja nicht vergessen, Österreich ist ja auch KMU geprägt. Ist da vielleicht dann gar nicht so der, die Expertin leider im Unternehmen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen können?
Ich denke, das ist ein Problem. Also einerseits, man hat extrem viele Anforderungen eigentlich oder viele unterschiedliche auch teilweise. Und da kann man einerseits den Wald vor lauter Bäumen immer sehen. Also wo fange ich an, wo höre ich auf, so mäßig. Und natürlich das Zuständigkeitsthema ist auch ein großes Problem vor allem in kleinen Unternehmen. Cyber Resilience Act ist ja CE-kennzeichnungspflichtig. Das heißt, oft bekommt dann ein CE-Koordinator, der viel Safety macht im Maschinenbereich oder sowas, dieses Ding auf den Tisch geknallt, wortwörtlich. Aber es ist halt eine ziemlich andere Welt, diese Security, als die Safety. Und da hat man logischerweise nicht die 100% der Expertise. Also man weiß einerseits nicht, wo soll ich anfangen und was muss ich jetzt eigentlich genau machen? Wie wende ich Dinge, die bereits feststehen, schon an? Was kann ich schon machen? Wo muss ich dann vielleicht justieren unter Umständen, wenn dann harmonisierte Normen rauskommen? Es ist ziemlich komplex, das Ganze.
Kurzum, das, was es erfordert, um die Gesetze und die Normen zu erfüllen, schafft die insbesondere KMU-Maschinen- und Anlagenindustrie nicht von heute auf morgen. Deswegen ist es auf jeden Fall empfehlenswert, sich schon gestern, voriges Jahr, vor 2 Jahren damit anzufangen zu beschäftigen, welche Normen und Best Practices gibt es, mit deren Wasser gekocht wird, um dann jetzt letzten Endes die harmonisierten Normen herzustellen und sich mal so ungefähr darauf einzustellen, was da kommt. Weil wenn man sagt, ich warte komplett ab und dann haben wir den 20.01. oder welchen Stichtag auch immer, vollkommen egal, und dann fängt man erst an, sich zu überlegen, puh, was muss ich da jetzt eigentlich, nicht auf was muss ich da eigentlich machen, sondern wer ist denn dafür verantwortlich in dem Unternehmen? Wer ist dafür, na, verantwortlich ist dann eh meistens die Geschäftsführung. Wer ist dafür zuständig in dem Unternehmen? Und wenn erst da angefangen wird, sich mit dieser Frage, wer ist dafür zuständig? Und dann erst, was müssen wir eigentlich machen? Das ist viel zu spät. Das ist nicht schaffbar.
Aber also ihr habt es beide jetzt schon auf den Punkt gebracht. Aber ich kenne dich ja auch, Andreas, von Vorträgen, eben, die du ja gerade auch zu diesem Thema hältst. Und du hast ja eben auch genau die Unternehmer, die Zuständigen, dann halt vor dir. Wie nimmst du denn wirklich jetzt die Stimmung wahr? Weil die Not ist ja da, das Datum gibt es auch und es gibt ja sozusagen keinen Ausweg, sage ich jetzt einmal. Kommt man da ins Gespräch und bekommt dann auch mit, wo es dann sozusagen hapert, also wo die Hürde ist? Ist das wirklich, wie du auch gesagt hast, Maximilian, eben, dass man vielleicht nicht weiß, wer der Zuständige ist? Also wie ist so deine Einschätzung?
Ja, also es ist vor einigen Jahren hat es eine vergleichsweise zu großen Masse, eine Handvoll wirklich Vorreiterinnen und Vorreiter gegeben in der Industrie, die die Sinnhaftigkeit, die Notwendigkeit, die den Weitblick hatten und sich schon frühzeitig damit beschäftigt haben und dementsprechend heutzutage oder jetzt 2026 einen immensen Wettbewerbsvorteil haben. Weil die Produkte, die sie verkaufen, sie einerseits selber wissen, wie sind sie aufgestellt, was es so soll, ist Vergleich zu den Normen und Gesetzen. Sie haben Überblick und Einblick und sie sind in der Lage, Kunden Produkte zu verkaufen, die wirklich fit für die Gegenwart und für die Zukunft sind, auch hinsichtlich normativer und rechtlicher Compliance. Voriges Jahr hat es angefangen, weil insbesondere aufgrund des immer kürzer werdenden zeitlichen Horizonts, auch bedingt durch ökonomische Faktoren, ist es nachvollziehbar, aber so ungefähr 1,5 Jahre im Voraus zu sehen und dass sie, da war es spürbar oder ist es spürbar, dass die Industrie durchaus nervös wird, dass ein immenser vergleichsweise Andrang auf das Thema herrscht und jetzt aktiv nach Antworten gesucht und gefragt wird. Allerdings auch bei sehr vielen Unternehmen, bei denen dann halt auch nicht so wie bei großen Konzernen halt die gigantische Masse vorhanden ist, entsprechende Abteilungen hochzuziehen und aufzubauen, sondern insbesondere KMU-Maschinen- und Anlagenindustrie, viele Fragen herrschen, um nicht zu sagen Unklarheit, was da jetzt auf einen eigentlich zukommt und wie die Anforderungen umzusetzen sind. Und da noch weiterhin Aufklärungsbedarf besteht.
Du hast es eben auch schon erwähnt. Also wir haben einmal CRA, NIS II, Maschinenverordnung. Das sind alles komplexe Regelwerke und können ja im Grunde genommen nicht in einen Topf geworfen werden. Aber sie kommen jetzt irgendwie alle, beziehungsweise sind jetzt alle auf einmal am Tisch. Jetzt nochmal die Frage vielleicht grundsätzlich, wie hängen die drei zusammen?
Also wir haben ja einerseits den CRA und die MVO, die für Produkte sind, also für Maschinen, die gebaut werden. Und die NIS II ist mehr für Betreiber. Also die NIS II bezieht sich ja nicht nur auf Maschinen zum Beispiel. Die heißt ja Netz- und Informationssysteme. Da ist vor allem die IT betroffen natürlich. Aber eben auch diese Produktionsnetzwerke sind Netz- und Informationssysteme und fallen darunter. Und die werden halt oft vergessen. Deswegen wird das oft in dem Kontext erzählt. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich so, dass der CA wirklich auf Maschinen spezifisch ist, weil wir müssen ein CE-Kennzeichen machen für Produkte mit digitalen Elementen, steht im Gesetz so drinnen. Das heißt im Endeffekt, man kann sich irgendwie vernetzen, man hat Daten, die verarbeitet und ausgetauscht werden. Das fällt, ich schätze mal, 95% von Maschinen und Anlagen fallen da drunter. Und MVO sowieso, ist ja Maschinenrichtlinie ist altbekannt, MVO adressiert einfach neue Technologien. Da ist die Security halt auch dabei, aber da gibt es genauso wie KI wird auch drinnen adressiert und so weiter. Und die sind CE und NIS II für Betreiber dann im Endeffekt.
Das heißt, man beachtet natürlich auch die technischen Entwicklungen. Also du hast es ja gesagt, KI vor allen Dingen halt auch, dass ja immer mehr Thema wird. Und so ein bisschen wie Industrie 4.0 vielleicht vor vielen Jahren jetzt gerade so ein Wort ist, was man gerne nützt. Aber da steckt ja eigentlich viel mehr dahinter. Jetzt ist auch oft dann der Vorwurf, dass man sagt, gerade in der EU, im europäischen Raum gibt es zu viele Regelwerke, zu viele Regelungen. Das stimmt aber so eigentlich überhaupt gar nicht, wenn man sich dann andere Länder auch anschaut. Vielleicht nochmal, Andreas, also kannst du nochmal auf den Punkt bringen, vielleicht welches übergeordnete Ziel die EU eigentlich damit verfolgt und ob das eben auch eine falsche Betrachtungsweise ist, dass das ausschließlich wirklich dann immer die EU oder den europäischen Raum betrifft?
Also das Ziel ist es, unsere Industrien und Wirtschaften resilienter zu machen. Resilienter durch den kompletten Lifecycle hindurch und das nicht nur auf der technischen, sondern auch organisatorischen, von operativ, taktisch bis hin zur strategischen Ebene und Perspektive ist, man könnte durchaus unterschiedliche Perspektiven sagen, dass es umfassende bürokratische Anforderungen und vielleicht nicht zu sagen Hürden am europäischen Markt gibt. Es gibt allerdings auch durchaus in sämtlichen Ländern dieser Welt, in die auch von Europa nach außen hin exportiert wird, zahlreiche staatliche Cybersecurity-Anforderungen. Und es ist bei weitem in diesem Fall, aus der technischen Perspektive, sehe ich das so, dass es bei weitem keine Gängelei ist, sondern es ist eine absolut technische Notwendigkeit und Anforderung, sich dem Thema endlich anzunehmen. Es ist schon längst überfällig. Ja, der prominenteste Fall von Cyberangriff auf Produktionsinfrastruktur, Stuxnet 2010, 2011 herum, in der Richtung, kritische Infrastruktur wird damit oft verbunden, dass KMU-Maschinenanlagenindustrie betrifft das einen. Ja, selbstverständlich. Die Industrien, die Produktionen werden immer vernetzter. Es ist schön und gut und fein, wenn eine PLC oder irgendein Industrial Automation Control System mit einem Default-Passwort oder mit Passwort 123 zugangsabgesichert ist, solange diese Komponente innerhalb des Maschinennetzwerks drinnen ist und ausschließlich geschultes Personal, das weiß, was macht, Zugang zu dieser Maschine erhält. Das ist aber nichts mehr der aktuelle Fall. Diese Maschinen werden innerhalb des Produktionsnetzwerkes, innerhalb des Unternehmens, innerhalb des gesamten Unternehmens, IT, OT miteinander verbunden, sind über Fernwartung erreichbar, sind allgemein mit dem Internet verbunden und das bietet schlichtweg, und das mit dem Passwort war nur ein Beispiel, das sind Services, das ist auch ein Klassiker, das sind auch mitunter Services, die nicht benötigt werden, die Schwachstellen innehaben, die ausgenutzt werden können, die vom Internet aus frei erreichbar sind, und da stellt sich die Frage, ist das wirklich notwendig, dass das so ist? Ist das nicht ein gewisser auch Selbstschutz, um sich selbst die eigene Produktion zu schützen, um gegebenenfalls Kunden einen Mehrwert liefern zu können. Dass man kann nicht 100% Security verkaufen oder zumindest mal einen Mehrwert dahingehend anbieten zu können. Sagt, man hat alles Erdenkliche und in der Relation Stehende gemacht und betrachtet, um diese Produkte resilient zu machen, sodass sie beim Kunden eingesetzt werden können und nicht aufgrund eines, sagen wir mal, sei es jetzt ein Cybervorfall, sei es jetzt eine Ransomware-Verschlüsselungsattacke, wodurch dann Angreifer nicht zu diesem Maschinensegment gekommen sind, weil es dann vielleicht in den Inselmodus geschaltet ist, dass die Produktion dann weiterläuft, während das restliche Unternehmen verschlüsselt ist, sondern sagen kann, okay, es ist etwas passiert, aber es ist mal so weit abgesichert, dass man nach bestem Wissen und Gewissen sagen kann, dass dieses Produkt resilient ist und das erfüllt, was der Kunde gekauft hat.
Aber es ist, also wie wir auch ja merken, ist ja auch ein ziemlich emotionales Thema, weil einfach die Notwendigkeit da ist. Also das ist ja wirklich nichts, was man sich überlegen kann, ob man das gerne haben möchte, sondern eigentlich ist es da, damit man es jetzt anwendet. Also das hast du jetzt auch bestätigt, Andreas, du auch, Maximilian. Jetzt sind es Maschinenbauer auch seit vielen Jahren gewohnt, sich mit funktionaler Sicherheit und der klassischen Risikobeurteilung zu beschäftigen. Und jetzt kommt eben dieser Cybersecurity-Hintergrund mit dazu. Zwar nichts Neues, aber was verändert sich jetzt vielleicht nochmal kurz gefasst damit grundlegend für die Unternehmen?
Also Security-Risiko Betrachtungen sind ziemlich dynamisch im Gegensatz zur Safety. Also die Safety macht man einmal und dann hat man es gemacht. Man stellt einen Schutzzaun auf, man kann sich nicht mehr quetschen, man kann sich in 20 Jahren noch immer nicht quetschen, weil der Schutzzaun da ist. Das Problem bei der Security ist, sie ist ein bisschen dynamischer. Also teilweise werden Technologien obsolet, weil irgendwas gefunden wird von lustigen Leuten da draußen. Oder es gibt einfach neue Standards und so weiter. Das heißt, es ändert sich immer. Man hat einerseits die technischen Änderungen in der Security und andererseits natürlich das Risikobild, was sich ändern kann. Vor allem für Betreiber recht interessant. Zum Beispiel, das Unternehmen richtet sich neu aus. Wir machen einen Branchenwechsel zum Beispiel. Ein Automobilhersteller möchte in die Rüstungsindustrie einsteigen oder sowas. Und dann wird man gleich interessanter für Gruppierungen, staatliche Akteure in diesem Cyberkosmos. Das ist ganz klar. Und dann muss man diese Risikobeurteilung fürs Unternehmen, fürs Produkt, wie auch immer, dementsprechend auslegen.
So ein interessanter Punkt eigentlich, den man vielleicht gar nicht so betrachtet, dass es ja natürlich auch neue Produktlinien geben kann oder neue Geschäftsfelder, die Unternehmen dann anstreben und man das vielleicht gar nicht so am Schirm hat, was das denn eben gerade in diesem Bezug bedeutet.
Genau, also eine Maschine, die typischerweise beim Energieerzeuger eingesetzt wird, der kritische Infrastruktur ist, sollte fitter sein, security-mäßig einfach, als die beim Tischler eingesetzt wird. Und das ist ja auch das Tolle, meiner Meinung nach, am risikobasierten Ansatz, dass du nicht die Maßnahmen aufgedrückt bekommst und dann muss man das umsetzen, obwohl es eigentlich unnötig ist, sondern man macht zuerst eine Risikobeurteilung und schaut sich, was brauche ich denn überhaupt? Man hat natürlich ein bisschen einen Rahmen, der gegeben ist, der vorgegeben ist, aber vor allem im Cyber Resilience Act steht drin in Bezug auf die Risiken. Das heißt, zum Beispiel im Maschinenbau, Verschlüsselung, immer ein interessantes Thema, ist in der IT gang und gäbe. Aber bei Echtzeitkommunikation in Maschinennetzwerken wird es ein bisschen spannend mit Verschlüsselung, sagen wir es einmal so. Und eben durch diese risikobasierten Ansätze kann man sagen, brauchen wir ja gar nicht, müssen wir nicht umsetzen. Das ist das Lässige an dem Ganzen.
Ja, vielleicht nochmal eben so ein anderer wichtiger Punkt, dass man ja auch oft viel zu viel möchte als Unternehmer und viel weniger benötigt. Das haben wir ja auch schon mal diskutiert. Andreas, da gibt es ja eben auch die Consulting-Möglichkeiten, die ihr beide jetzt ja auch schon angesprochen habt. Und oft ist es dann eben der Fall, dass man als Unternehmen vielleicht denkt, ich nehme das Bestmögliche, das meiste, bin dann vollends abgesichert, aber das ist genau vielleicht der falsche Weg dann auch. Mhm. Stimmt es?
Ja, und zwar aus mehreren Perspektiven. Also zum einen, da möchte ich auch anknüpfen beim Cyber Resilience Act, risikobasierte Schwachstellenanalyse bzw. Vulnerability Handling, Vulnerability Management, dass dann sämtliche Risiken, beispielsweise ein Schienenhersteller kauft beim Komponentenhersteller ein, Komponentenhersteller, wer auch immer, veröffentlicht Informationen über bekannt gewordene ausgenutzte Schwachstellen und leitet diese Informationen weiter, beziehungsweise sind dann über die CVD, beziehungsweise EUVD, EU Vulnerability Database, beziehbar über maschinenlesbare Dateiformate, sondern was macht dann der Maschinenhersteller, der verpflichtet ist, dann nach Cyber Resilience Act auch diese Informationen weiterzuleiten. Diese Information, dass eine Schwachstelle XY existiert, eins zu eins an den Kunden weiterzugeben. Das ist allerdings nicht ausreichend, denn Cyber Resilience sagt davor, das Risiko basiert, Maschinenverordnung betrachtet das Risiko auf Mensch und Umwelt und List 2 ebenfalls Risikomanagement erforderlich, grob gesagt. Und da muss man sich überlegen bei der Schwachstelle. Es existiert eine Schwachstelle, die ist von entweder bei einem CVSS, Common Vulnerability Scoring System, von 0 bis 10, hat einen ganz niedrigen Wert, oder es ist eine 9.8 oder 10, eine katastrophale Schwachstelle, muss man sich überlegen, als Maschinenhersteller, Komponentenhersteller oder generell, in welchem Kontext steht eigentlich diese Schwachstelle? Welche Auswirkung hat diese Schwachstelle auf das Risiko in Bezug auf die Maschine oder auf das Produkt? Und so kann es dann eben mitunter sein, dass eine Schwachstelle, die absolut kritisch ist und hoch bewertet, genau in diesem Maschinensegment oder im Kontext dieses Produkts, das er verkauft wird, keinerlei nennenswerte Bedeutung hat. Und deswegen, oder auch umgekehrt, dass eine mitunter mäßig anzusehende Schwachstelle ein großes Risiko beherbergt. Das muss man sich dann im Kontext des Risikos ansehen, der Maschine und diese Information so weitergeben. Nicht nur, da gibt es eine Schwachstelle, da gibt es ein Patch oder ein Workaround und diese, lieber Kunde, mach damit, was du möchtest, sondern was bedeutet das eigentlich für das Produkt? Und genau da setzen auch unsere Services an, unser Fokus, die Risikobeurteilung, das Risikomanagement. Wir betrachten nicht nur das Maschinennetzwerk oder das Produktionsnetzwerk oder allgemein das Netzwerk generell mit allen Netzwerkteilnehmern, mit den Kommunikationskanälen etc., sondern wir starten einmal damit, dass wir eine Informationsveranstaltung machen, um mal alle abzuholen, was passiert da eigentlich gerade.
Die Basisinformation sozusagen.
Genau, halt auch. Genau. Was ist OT-Security? Welche Gesetze gibt es? Welche Normen gibt es aktuell und wird es geben, um diese Anforderungen zu erfüllen? Wie wird das alles operativ umgesetzt? Und was sind die nächsten Schritte? Und nachdem mal alle mit aufs Boot geholt wurden und dann hoffentlich auch, wenn nicht schon getan, die Verantwortungen definiert werden, wer da eigentlich im Unternehmen dafür zuständig ist, sich dem Thema anzunehmen, bevor es dann zu diesem risikobasierten Ansatz und der Risikobeurteilung und diesem kontinuierlichen Risikomanagement übergeht, wird mal die Frage gestellt, erhöhen wir mal die Flughöhe und fragen uns gemeinsam mit Kundinnen und Kunden, wozu ist eigentlich diese Maschine oder dieses Produktionssegment da? Was soll das eigentlich erfüllen? Was ist der Zweck davon? Das ist im Kontext von der Maschinenanlagenindustrie oftmals die Herstellung von Produkten in vereinbarter Produktqualität. Wirtschaftlich effiziente Produktion ist oftmals so ein Ziel, das damit erfüllt werden soll. Definitiv auch funktional sicherer Betrieb. Ebenfalls ein Geschäftsprozess oder Geheimhaltung von vertraulichen Informationen. Gibt es irgendwo in dieser Maschinengrenze Datenträger, Speicher, wo Informationen drauf sind, deren Abfließen ein unerwünschtes Ereignis wäre, für wen auch immer, Hersteller,
das ist ein
Kunde.
Punkt, genau, der ja auch sozusagen seit vielen Jahren eigentlich schon besteht. Also deswegen, wie du es gerade sagst, das sind ja auch Punkte, Daten, die abfließen können, die man vielleicht gar nicht so unter Kontrolle dann hat.
Genau.
Ne? Also deswegen, wenn du jetzt vielleicht nochmal da anknüpfst, also das sind viele einzelne Punkte, die man ja im Vorfeld erst besprechen muss und auf die ihr hinweist. Und du auch, Maximilian, hast es davor gesagt, ihr holt ja eigentlich die Unternehmen und die Leute ab, indem ihr das Consulting anbietet. Jetzt hast du, Andreas, auch schon sozusagen im Detail das Ganze nochmal erläutert, was das bedeutet. Aber jetzt nochmal, um auf den Anfang auch hinzuweisen, die Zeit wird knapp. Also sind diese Maßnahmen, die möglich sind, nicht jetzt eigentlich schon zu spät? Oder sollte man eher sagen, lieber jetzt noch, als dann vielleicht vor einem Haufen Fragen am Ende des Jahres zu stehen? Wie seht ihr das jetzt noch einmal?
Also definitiv jetzt beginnen, spätestens. Mhm. Und ich sage immer, es ist leichter, 5%, 10% zu ändern, wenn jetzt irgendeine Norm auf einmal sagt, oh, das geht gar nicht. Okay, dann ändert man das. Aber wenn man jetzt sagt, Stichtag, jetzt fange ich einmal an und dann muss ich von 0 auf 100 eigentlich theoretisch innerhalb von einem Tag kommen, wenn man jetzt die zeitliche Grenze sieht, weil die Gesetze sind ja schon in Kraft. Wir befinden uns in der Übergangszeit. Mhm. Und diese Übergangsfrist ist ja dazu da, dass man die Themen umsetzt. Und der Stichtag ist dann da, wo man zumindest laut Gesetzgeber das Ganze dann umgesetzt haben sollte oder müsste eigentlich. Und das ist, glaube ich, oft missverstanden. Ich werde hier und da mal gefragt, ja, wann tritt denn der Cyber Resilience Act in Kraft? Überraschung, er ist schon seit 2 Jahren in Kraft. Okay, also das ist so,
die Antwort, die man hören möchte, dann wahrscheinlich.
Dann fällt oft die Kinnlade leider runter, ja, aber das heißt jetzt noch lange nicht, dass die Welt jetzt untergeht oder sowas. Also Kopf in den Sand stecken ist auch falsch natürlich. Es ist nicht zu spät, aber wenn man sich ein bisschen mehr Zeit lässt, dann wird es zu spät werden, definitiv.
Jetzt will ich nochmal anknüpfen an deine Aussagen, Andreas. Du hast es auch schon erwähnt, die neuen Regelwerke betreffen ja nicht nur die Maschinenhersteller, sondern teilweise auch die Betreiber. Das heißt, es verändert sich dadurch dann auch zwischen beiden Seiten die Zusammenarbeit oder wie kann man das verstehen?
Ich zahle das einmal von der Betreiberperspektive auf. Ein Betreiber, Hersteller von Maschinen und Anlagen, aber aus der Betreiberperspektive, diese Unternehmen dann ebenfalls Betreiberinnen und Betreiber von eigenen Maschinen und Anlagen sind, um da etwas zu produzieren, die gewisse Grenzwerte erreichen und unter den NIS 2 fallen. Die haben dann Anforderungen, Risikomanagement, mitunter auch. So, und da müssen sich überlegen, wie kann das eigene Netzwerk im gesamten Unternehmen und, Überraschung, die Produktion hat meistens auch ein Netzwerk oder ist vernetzt. Das ist nicht nur die Office Enterprise IT gemeint, sondern auch das Produktionsnetzwerk, das betroffen sein kann, also nicht vom Gesetz sowieso, sondern auch von Angreifen oder allgemein von Störungen. Wie kann das resilienter werden? Welche Risiken gibt es da, die realistischerweise passieren können und welche Auswirkungen hat das auf meine Geschäftsprozesse? Und wenn man sich da dann von der größeren Flughöhe dann ins Detail ansieht, welche Angriffsmethodiken, Angriffspfade, welche Angriffsoberflächen da eigentlich bei dieser Produktionsinfrastruktur oder beim Produktionsnetzwerk existieren, wird man Fragen an die Maschinenhersteller haben. Wie ist das eigentlich oder an jene, die diese Maschine integriert haben? Wie ist diese Maschine eigentlich in mein Produktionsnetzwerk integriert worden? Wohin kommuniziert eigentlich die Maschine? Das sind dann mitunter so Situationen, wo es dann über eine 45 Dose ist, über ein Ethernet-Kabel mit dem Produktionsnetzwerk verbunden ist, aber dann vielleicht ein LTE-Stick an einem Industrie-PC innerhalb der Maschine angeschlossen ist. Ja, das ist für Fernwartung benötigt, was gar nicht auf dem Schirm der Betreiber war. Und genau solche Thematiken sind es dann, die aufgeschlüsselt werden. Und das sind dann Fragen, die an die Maschinenhersteller gehen, wie das eigentlich vernetzt ist. Innerhalb der Maschine, außerhalb der Maschine, was muss da eigentlich aus der Security-Perspektive berücksichtigt werden? Deswegen ist es notwendig, dass Maschinenhersteller CE-Konformität nach Cyber Resilience Act und nach Maschinenverordnung, jeweils unterschiedliche Ziele, die da verfolgt werden, durchführen und die Fragen, die diese NIS-2-Betreiber haben, auch beantworten können. Weil von den Maschinenherstellern kommt, es funktioniert halt, Prozess läuft, aber welche Services aktiviert sind, welche Ports offen sind, wer was womit kommuniziert, die Schulter gezuckt, das ist künftig dann nicht mehr möglich und auch super optimal. Und wenn natürlich die Maschinenhersteller Komponenten beziehen, wollen die Maschinenhersteller, damit sie gesetzes- und normkonform unterwegs sein können, ebenfalls wissen wollen, wie oder nicht wie die Komponenten aufgebaut sind, sondern welche security-seitigen Aspekte bei diesen einzusetzenden Komponenten zu berücksichtigen sind, weshalb dann auch die Informationen an die Komponentenhersteller Cyber Resilience Act ebenfalls dann künftig eingeholt werden können müssen. Mhm. Und so gibt es eine durchgehende Informationskette von Komponentenhersteller über Maschinenhersteller bis hin zu Betreiber. Und das spiegelt sich auch beim Schwachstellenhandling wieder, wenn beispielsweise wie Jahre zuvor ein Komponentenhersteller Schwachstelle entdeckt hat oder darauf hingewiesen worden ist und einen Patch hergestellt, also einen Patch erstellt hat und diese Information über diese Schwachstelle und den Patch auf der Website veröffentlicht hat, dann weiß vielleicht der Maschinenhersteller, der dort einkauft, aha, da gibt es eine Schwachstelle, welche Bedeutung hat das, und muss er halt updaten, okay, bevor die Maschine eingesetzt wird. Aber die Betreiber haben von dieser Information von dem Hersteller keinerlei Kenntnis und was das eigentlich bedeutet. Und genau das wird nun adressiert.
Das heißt, im Grunde genommen kann man es eigentlich auf den Punkt bringen, es muss auch noch mehr gesprochen werden untereinander. Genau. Das heißt, das Thema haben wir ja auch schon in vielen anderen Bereichen, dass man einfach nicht mehr in dieser geschlossenen Blase arbeiten kann. Das bringt ja auch die ganze Digitalisierung mit sich und künstliche Intelligenz, Vernetzung sowieso noch einmal. Das heißt, es muss mehr zusammengearbeitet werden untereinander, mehr gesprochen werden, wie wir auch feststellen. Das heißt auch eben, es muss die Denkweise sich ändern. Also ihr seid ja dann auch eben bei Kunden draußen. Vielleicht nochmal deine Sicht, Maximilian. Ist es so, würdest du dem zustimmen, was ich gerade gesagt habe? Also man muss einfach auch ein bisschen so alte Wege verlassen und neue gehen, damit man sozusagen der Zeit auch gerecht wird, neben diesen ganzen Anforderungen, die es gibt?
Ja, definitiv. Also man muss ja einerseits Annahmen treffen als Hersteller von Maschinen. Wie wird denn die Maschine eingesetzt? Beim Serienmaschinenhersteller ein bisschen schwieriger, weil jeder Kunde ist anders natürlich und solche Sachen. Aber dann ist es umso wichtiger, dem Kunden halt auch mitzugeben, also dem Kunden jetzt des Maschinenherstellers, wie setze ich in die Maschine secure ein? Also wir haben da einen bidirektionalen Austausch. Im Endeffekt kann der Betreiber Anforderungen stellen. Wir wollen gern, weiß ich nicht, IAM-System haben, was auch immer. Dann sollte der Maschinenbauer das umsetzen und gleichzeitig kann der Maschinenbauer oder muss der Maschinenbauer dem Nutzer sagen, ja, so betreibst du meine Maschine secure. Es bringt nichts, wenn ich mir das beste Werkzeug kaufe und es dann nicht richtig bedienen kann. Also das ist so das Thema, was adressiert wird. Wir haben einen bidirektionalen Austausch und das ist meiner Meinung nach auch eine interessante Wechselwirkung zwischen NIS2, die Lieferkettensicherheit adressiert. Das heißt, ich muss meine Lieferanten, was hole ich mir ins Haus, muss ich mir anschauen. Und der CAA, der fordert, ihr müsst einmal prinzipiell für eure Produkte Security machen und das den Nutzern auch mitteilen. Also, dass man diesen Austausch wirklich macht, etabliert in Unternehmen, finde ich sehr interessant und macht Sinn, meiner Meinung nach, weil man sich da auch viel Kopfweh ersparen kann unter Umständen.
Das stimmt. Also eben dieses Miteinander sprechen, mitteilen dann natürlich auch, das, was du jetzt auch meintest, Andreas. Das heißt, da wird sich einiges ändern in den Unternehmen. Es geht ja nicht um die Zuständigkeiten, sondern eben auch um den Austausch und um die Mitteilung, die man dann halt hat. Gibt es trotz dieser ganzen Kopfweh-Dinge, die wir besprochen haben, dann auch schon Beispiele? Weil mit Sicherheit wollen viele Unternehmen dann auch wissen, bin ich jetzt allein und habe noch nicht viel gemacht? Oder gibt es auch Beispiele, wo man vielleicht dann schon drüber sprechen kann und sagen kann, es war im Endeffekt gar nicht so aufwendig? Also du bist ja auch draußen dann.
Ja. Ja.
Würdest du das sagen?
Absolut. Also wenn wir diesen Prozess durchgehen mit Information und dann schauen, welche Geschäftsprozesse da eigentlich existieren und wir erst dann, wenn wir wissen, welche Geschäftsprozesse da eigentlich existieren, dann die eigentliche Risikobeurteilung nicht nur des Netzwerks, sondern des gesamten Systems durchführen aus der Security-Perspektive, sind wir durchaus bei einigen Projekten dann zu dem Punkt gekommen, dass diese Aspekte bei der Entwicklung schon gut dass diese Aspekte bei der Produktion schon gut umgesetzt wurden oder betrachtet wurden, berücksichtigt wurden, dass wir da im Endeffekt, nachdem wir extensive, simulierte, physische und virtuelle Angriffe auf dieses System under Consideration gefahren sind mit unzähligen Angriffsvektoren und wir dann eigentlich zu dem Punkt gekommen sind, es steht sehr robust da, das war ein Projekt, wo wir dann einfach bestätigt haben, es ist äußerst solide und man es somit dokumentieren kann, aber das ist auch gut zu wissen. Aber auch es sein kann, was häufig vorkommt, dadurch, dass diese Angriffsvektoren dermaßen komplex sind. Also ich greife da gedanklich nochmal an diesen Safety- und Security-Gedanken auf. Es gibt eine Handvoll, also man kann Hand quetschen, verbrennen, das ist alles greifbar, spürbar. Die Cyberbedrohungen sind bei weitem nicht so spürbar und greifbar, wenn man sich dann das Beispiel, wenn man sich vorstellt, okay, man soll joggen und man joggt gegen eine Wand. So, man kann sich das ziemlich gut vorstellen, dass das schmerzhaft ist.
Genau.
Richtig. Und wenn man sagt, okay, bewege dich mit 50 km/h und bewege dich gegen eine Wand. Ja, man weiß, okay, das ist ungesund, schwere Verletzung, Tod etc., aber es ist nicht so wirklich spürbar, nicht so wirklich greifbar. Wenn man sich vorstellt, okay, glühend heiße Oberfläche, ja, das wird gleich sehr wehtun, wenn man irgendwann einmal solche ähnlichen Erfahrungen mitunter oder so etwas in der Art gemacht hat. Wenn man dann über Cyberrisiken nicht spricht, sondern diese analysiert und die unglaublich vielfältig, das ist so abstrahiert, nicht greifbar, dass es eine umfassende analytische Herangehensweise benötigt, um sich des Risikos überhaupt bewusst zu werden, wie es dann eigentlich wirklich tut. Und wenn dann am Endeffekt, weil es eben nicht so offensichtlich ist und greifbar ist, man dann draufkommt, welche Maßnahmen man dann eigentlich wirklich benötigt, die wirksam sind, und es mitunter nicht wirklich zielführend ist und sagt, okay, ich habe hier ein Produkt, ein Maschinennetzwerk und ich setze da irgendeine, neutral gesagt, Industrial Security Appliance, was auch immer das sein möge, hier ein und Security grünes Hackerl ist fertig. Bringt es etwas? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und deswegen ist eher diese Analyse und dieser risikobasierte Ansatz relevant, um zu ermitteln über diese unzähligen, mitunter schwer verständlichen und greifbaren Angriffspfade, ob diese Maßnahmen auch wirklich wirksam sind oder nicht. Und das sind dann auch die häufigsten Fälle, bei denen man dann wirklich ermitteln kann, welche Milderungs- oder Minderungsmaßnahmen, wie man die Normen heranzieht, da wirklich wirksam sind, um das Risiko verifizierbar zu reduzieren.
Das heißt aber, wie wir es gemerkt haben im Gespräch, es sind Themen, da kann man sehr viel drüber sprechen und sehr viel halt auch mitgeben. Aber Fakt ist, die Unternehmen müssen aktiv werden. Das heißt, abschließend würde ich jetzt sagen, welche Botschaft gebt ihr jetzt einzeln nochmal kurz zusammengefasst an die Unternehmer, an die Maschinenbauer dort draußen? Maximilian, vielleicht erstmal von deiner Seite.
Ja, ganz klar. Informieren einmal, was ist überhaupt zu tun, was kommt auf mich zu? Und dann einen Schlachtplan vielleicht schon mal andenken zumindest. Also der Andreas hat es gesagt, 11. September 2026, Meldepflicht CAA. Meines Erachtens nicht ganz trivial, dass man so einen Prozess der Meldung ins Unternehmen etabliert. Also wie gesagt, nicht aggressiv darauf zuwarten, wie man so schön sagt, sondern wirklich was tun in dem Bereich. Und sollte es wirklich dann sein, dass man vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung abgebogen ist oder sowas, kann man leichter das wieder justieren, anstatt alles von vorne aufzubauen.
Mhm. Andreas, nochmal deinen Aufruf nach draußen.
Ja, das Erste, Verantwortlichkeiten definieren. Das Zweite, diese Maßnahmen müssen top-down erfolgen. Maßnahmen definieren, sich zu informieren, ist auf jeden Fall der erste gute, solide Schritt, um mal einen Überblick zu bekommen und sich finden zu können, wer ist dafür verantwortlich und wer ist dafür zuständig und wie viel, nicht wie viel Arbeit, sondern eher, wie sieht der Weg vor einem aus? Es gibt ein Unternehmen, wo der Weg eher kürzer ist, es gibt Unternehmen, wo es eher länger ist. Wichtig ist es, den Weg zu sehen und einschätzen zu können und Personen zu haben, die diesen Weg auch gehen können oder die dafür dediziert sind, diesen Weg zu gehen und sich darum zu widmen. Und der zweite, top-down, es muss von oben kommen. Ja, die Erfahrung, die Praxis hat schlichtweg gezeigt, dass selbst wenn es intrinsisch motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die Notwendigkeit, die Dringlichkeit, die juristische Dringlichkeit sehen, die technische Notwendigkeit sehen und sagen, ich muss mich dem widmen und es ist wichtig für das Unternehmen, brauchen diese Personen auch Ressourcen. Ressourcen ganzheitlich betrachtet. Und diese Ressourcen können nur top-down freigegeben werden. Und deswegen läuft es eben darauf hinaus, dass es Verantwortlichkeiten definiert sein müssen und top-down.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank euch beiden für das fachliche Gespräch und die Infos, die halt wirklich auch an die Maschinenbauer nach draußen gehen. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal.
Wir bedanken uns bei dir.
Danke vielmals.
Der Video- und Podcast X-Technik. Automation. Redaktion Stefanie Englert. Video- und Postproduktion Karl Möstl und Michelle Pelloza. Eine Produktion von X-Technik Industriemarketing.